Vom Sendlinger Tor zum Lenbachplatz. Heute ist die gute alte Zeit von morgen, sagte einst der Münchner Komiker Karl Valentin. In diesem Sinne, liebe Fahrgäste, ein herzliches Willkommen zu dieser anregenden und visionären Trambahnfahrt. Unsere Reise führt Sie durch die Geschichte des öffentlichen Verkehrs und den Grün der Münchner Innenstadt. Ein kurzer Hinweis. Nehmen Sie bitte ab der Rückfahrt die Tablets zur Hand und warten Sie auf unser Signal, um das Video zu starten. Insgesamt dauert die Fahrt circa 30 Minuten. Am Ende bitten wir um Rückgabe der Tablets. Gute Fahrt! Lassen Sie uns zuallererst mit der Geschichte beginnen. Sendlinger Tor. Im Mittelalter war für Reisende und Händler nach München das Sendlinger Tor eines der vier Haupttore, das sie passieren mussten. Isartor, das Schwabinger Tor am heutigen Odeonsplatz und das Karstor gehörten dazu. Vor den Toren der Stadt, beispielsweise wie hier am Sendlinger Tor, existierten historische Gartenanlagen von bekannten Münchner Familien. Die Anzahl von Gärten und Bebauungen wurde aus Gründen der Stadtverteidigung gering gehalten und nur in Ausnahmefällen genehmigt. Es entwickelten sich meist kunstvollere Gärten mit Springbrunnen, seltener wohlriechende Pflanzen und Pavillons. Damit dienten sie nicht nur für gesellige Treffen in den Münchner Innenhöfen, sondern die Gärten vor der Stadtmauer galten ebenso als Orte des öffentlichen Lebens. Gartenhäuser waren zudem ein identitätsstiftendes Zeichen für das Leben und die Verbundenheit mit der Natur, ebenso wie Ruhe und Abgeschiedenheit vom Stadtleben. Das Schwabinger Tor wurde 1796 durch eine Ringstraße rund um die Altstadt im Westen, das Sendlinger Tor und das Karlstor verbunden. München musste dadurch nicht mehr zwingend direkt durchquert werden. 1806 wurde vor dem Sendlinger Tor ein mit Pappeln gesäumtes Kreisrondell errichtet. Dieses Rondell entstand mit einer halbkreisförmigen Öffnung Richtung Altstadt. Der Entwurf hierzu entstand vom Landschaftsarchitekten Friedrich Ludwig von Sckell in einem Generalplan. Im Laufe der Zeit wurde die Allee durch Bäume mit breiterer Krone bestückt. Diese Anregungen sollten sowohl zur Verbesserung der Luftqualität als auch zur Gesundheit der Münchnerinnen und Münchner beitragen. Statt vereinzelter Parks war städtisches Grün geplant als Verbund zwischen Altstadt und neuen Wohnquartieren. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Verteidigungsanlagen nahe der Tore für verkehrsgerechten Ausbau der Stadt entfernt, damit Transport, Postwesen und Fremdenverkehr mit Kutschen gewährleistet werden konnte. Der höchste Turm des Sendlinger Tors fiel bereits 1810 der Verkehrsplanung zum Opfer. Ein Jahr später der Graben. Ab da begann die Konstruktion von Platz- und Straßenanlagen. Der Torplatz sollte ein Knotenpunkt für den einströmenden Verkehr werden. Da das Tor eine Engstelle darstellte, existierten sogar Abrissüberlegungen. Das erste öffentliche Massenverkehrsmittel, damals noch eine von Pferden gezogene Wagenlinie, durchquerte 1861 das Sendlinger Tor. 1876 wurde die erste schienengebundene Pferdetram zwischen dem Münchner Bahnhof und dem Münchner Osten eröffnet, die ebenfalls über die Sonnenstraße zum Sendlinger Torplatz fuhr. Durch die aufkommenden Massenverkehrsmittel war die Entwicklung des Sendlinger Torplatzes stark an die Verkehrsentwicklung gekoppelt. Bestehende Grünanlagen auf dem Platz mussten der Verkehrsentwicklung und dem Bau von Infrastruktur wie Straßen, Gleisen, Wartehäuschen und Kiosken weichen. 1817 wurde mit der Erfindung des Fahrrades ein Meilenstein für die Münchner Verkehrsgeschichte gelegt und beeinflusste maßgeblich die Mobilität ab Ende des 19. Jahrhunderts. Heute besitzen etwa 83% der Münchner Haushalte ein Fahrrad. 18% der Münchner Bevölkerung legten ihren Weg 2017 mit dem Fahrrad zurück. Mehr als doppelt so viel wie im Jahre 2002. Die Zahl soll bis 2025 auf 25% steigen. Friedrich Ludwig von Sckell plante Alleenstraßen mit einer keilförmigen Rasenfläche. Ab 1872 wurde unter der Leitung des damaligen Stadtgartendirektors Max Kolb die Anlage in einen landschaftlichen Stil umgestaltet und als Fläche zur Lehre über einheimische Pflanzen und Bäume verwendet. Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs das Sendlinger Tor zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in München heran. 1895 elektrifizierte man die Tramlinien, sowohl in der Sonnenstraße als auch am Sendlinger Tor. Somit erhöhte sich der Tramverkehr deutlich. 1906 wurde weiter umgebaut, um den mehrspurigen Verkehr durch das Tor zu ermöglichen. Auch sollte der Charakter des Sendlinger Tores bestmöglich erhalten bleiben. So entstand der vergrößerte Torbogen, der bis heute besteht. Mitte der 1950er Jahre wurde das Schienen- und Straßenverkehrssystem umgestaltet, weshalb große Teile der Grünflächen am Sendlinger Torplatz weichen mussten. Nach vierjährigem Bau wurde 1971 ein mehrgeschossiger Umsteigebahnhof der U-Bahn am Sendlinger Torplatz errichtet. Der Weg führt über die Sonnenstraße entlang der ehemaligen mittelalterlichen Befestigungsanlagen, die im Laufe der Zeit die Bedeutung des historischen Grüns und den Verkehrswandel aufzeigten. Sonnenstraße. Die Bastionen wurden nach Ende des Dreißigjährigen Krieges Schritt für Schritt alltäglichen Nutzungen zugeführt. Größere Areale wurden an kirchliche Institutionen, Wohlhabende sowie Hofbedienstete verpachtet oder verschenkt. Diese Flächen sowie Wassergräben und Erdaufschüttungen vor den Gräben wurden für Gärten, Obstbaumplantagen und Gewächshäuser genutzt. Max Kolb ist zu verdanken, dass die durch Schmuck und Teppichbeete aufgewerteten Grünanlagen eine höhere Wertschätzung in München erfuhren und dadurch die Stadt für Touristen optisch bereicherten. Mit der Beteiligung weiterer Personen, wie zum Beispiel Karl von Effner, konnte Kolb auch die Anlagen des Maximiliansplatzes sowie den ehemaligen Wallgürtel um die Altstadt zwischen Sendlinger Tor und Brienerstraße als begrünte Zone fertigstellen, die von Friedrich Ludwig von Sckell initiiert wurde. 1797 entstand die Sonnenstraße somit als prachtvolle, baumbestandene, zweireihige Ringallee und wurde ab 1816 als vierreihige Allee bis zur Herzogspitalstraße mit schwarzen Pappeln erweitert. Die Allee wurde nach Norden mit 7 Baumreihen und einem Kinderspielplatz fortgesetzt. Das Legen neuer Straßenbahnschienen ab 1878 beeinträchtigte erheblich die Wirkung der Sonnenstraße und verdrängte im Zuge des Umbaus der Allee in der Maximilianstraße. Während des Ersten Weltkrieges verschwanden die Grünanlagen Münchens aus dem Mittelpunkt des Interesses. Sie mussten anschließend Großprojekten der Nationalsozialisten weichen. Zum Beispiel wurde die protestantische Matthäuskirche in der Nähe des Stachus sowie ein Großteil des dortigen Grüns 1938 unter der Führung der NSDAP abgerissen, um den bis heute bestehenden Straßenraum herzustellen. Die Matthäuskirche wurde 1957 am Sendlinger Tor wiedererrichtet. Karlsplatz Stachus. Münchens Anspruch war es, künftig eine Fremdenstadt zu werden. Hierzu verhalf ein geschäftiger Bahnhofsplatz, ebenso wie der Karlsplatz Stachus mit seiner zentralen Verteilerfunktion. Der Bahnhof im Westen der Altstadt beeinflusste positiv die Entwicklung des Karlsplatzes. Es wurden Teppichbeete und Baumgruppen angelegt, gedacht als geschmückter Eingangsbereich zur Stadt. Die großen Anlagen und Hochbauten rund um den Lehnbachplatz und der vorderen Sonnenstraße vermitteln einen weltstädtischen Eindruck, während das Karlstor-Rondell mit den Türmen der Frauenkirche im Hintergrund den Blick von Passanten einfangen konnte. Die erste Stadterweiterung Ende des 18. Jahrhunderts im Westen der Altstadt sollte zudem mit einem Alleenring am Stachus gekrönt werden. Allerdings wurde die Stadterweiterung durch die Stadtbefestigungen behindert, deren Verteidigungsnutzen am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr bestand. Deshalb entschied sich der Initiator des Englischen Gartens, Benjamin Thompson Graf von Rumford, im Jahre 1791, die Wälle niederzulegen. So wurde der Baustein gelegt nach Plänen von Franz Thurn für den Bau einer halbrunden, zweigeschossigen Häuserzeile mit dreistöckigen Eckgebäuden, die bis heute das Aussehen des Karlsplatzes prägen. Im Februar 1873 wurde die Anlage auf dem Karlsplatz mit rotblühenden Kastanien und Berberitzen bestückt, damit der Platz für die anreisenden Zugpassagiere ansehnlich war. Vom Lehnbachplatz zum Max-Monument. Seit Gründung 1158 war München, besonders durch die Salzhandelsroute, eine Stadt mit lebendigem Verkehr. Ob zu Fuß, zu Pferd oder per Kutsche. Den öffentlichen Verkehr erleichterten nach und nach Tramkutschen, die Erfindung des Fahrrads, des Automobils, schließlich die Elektrifizierung der Trambahnen. Heutzutage ergänzen U- und S-Bahnen den öffentlichen Transport. Erheblichen Einfluss auf die Stadtentwicklung und den voranschreitenden Klimawandel hat das Auto. Daher ist eine Verkehrswende unumgänglich. Münchens historische Innenstadt steht einem hohen Nutzungsdruck wie den kommenden Herausforderungen des Klimawandels gegenüber. Hitzewellen und Starkregen werden immer häufiger. Umso wichtiger ist es, grüne Infrastrukturen auszubauen, um das Stadtklima zu verbessern. Hierfür gilt es, eine höhere Aufenthaltsqualität und Erholungsfunktionen anzubieten. Bis ins 19. Jahrhundert war der Anteil hoch an begrünten Innenhöfen. Es gab auch vor den Befestigungsanlagen Selbstversorger und Prunkgärten. Für Wohn- und Lebensqualität sind Grün- und Freiflächen wichtige Faktoren. Im Freiraumkonzept München 2030 wurden eben jene historischen Grünanlagen als identitätsstiftende Orte benannt. Viele der historischen Grünanlagen konnten bewahrt werden, beispielsweise die Eschenanlagen am Maximiliansplatz oder die Anlage von Hofgärtner Karl von Effner. Durch den Zweiten Weltkrieg wurden sie teils zerstört oder umgestaltet. Im Mittelalter war München eine grüne Stadt. Allerdings blieben öffentliche Plätze und Straßen in dieser Epoche unbegrünt. Man wollte die Mobilität, sprich den städtischen Verkehr, nicht einschränken, um als Marktplatz zu fungieren oder für Turniere und Hinrichtungen bereitzustehen. Von der großflächigen Zerstörung Münchens während des Zweiten Weltkrieges waren 45% der Bausubstanz sowie ein Großteil der Grünanlagen und Bäume innerhalb der Stadt betroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte München mit dem Meitinger Plan in seiner baulichen Eigenart und historischen Form wiederhergestellt werden. Architekt und Stadtplaner Karl Meitinger, der von 1938 bis 1946 bereits unter den Nationalsozialisten Stadtbaurat in München war, verhinderte die Sprengung der Isarbrücken kurz vor Einmarsch der Alliierten und legte nach dem Zweiten Weltkrieg einen kompletten Wiederaufbauplan vor. München wollte wieder Brennpunkt des Fremdenverkehrs werden und den alten Ruf als deutsche Kunststadt wiedererlangen. Die gesamte Altstadt sollte nicht nur wiederhergestellt werden, sondern auch umfassend gegenüber Verkehrsbelangen verschont werden. Karl Meitingers Nachfolger, Stadtbaurat Hermann Leitensdorfer, unterstützte den sogenannten Meitinger Plan mit der Idee eines 50 bis 70 Meter breiten Verkehrsrings rund um die Altstadt, um den modernen Massenverkehr abzufangen. Konkrete Maßnahmen waren die verkehrsmäßige Umgestaltung des Karlsplatzes mit einer Straßenbahnfunktion am Lehnbachplatz und Umgestaltung des Sendlinger Tors, sowie die Verbreiterung der südlichen Sonnenstraße. Sie wurde ab 1947 ausschließlich mit Fokus auf den motorisierten Verkehr wieder aufgebaut. Die erste Fahrt eines Automobils in München war im September 1988. Zum Stand 2022 hatten wir bereits 880.000 gemeldete Kraftfahrzeuge in München, Tendenz steigend. Wie in den meisten modernen Städten prägt dies den öffentlichen Raum Münchens. Für den Verkehr wurden Häuser abgerissen, Schneisen gezogen und Freiflächen asphaltiert. Besonders in Zeiten des Nationalsozialismus wurde eine Wandlung Münchens zur autogerechten Stadt priorisiert. Der Abriss von historischen Gebäuden sowie Versiegelung von Grünflächen wurde dabei in Kauf genommen. Nach dem Krieg und Ende der NS-Diktatur in Deutschland wurde die Idee zu einer autogerechten Stadt stets weiterentwickelt. 1948 waren ca. 19.800 Kraftfahrzeuge zugelassen. Das heißt, ein Fahrzeug kam auf 40 Münchnerinnen und Münchner. Bis 1950 erhöhte sich die Zahl auf 53.200 Fahrzeuge, also ein Auto auf 15,5 Personen. 5 Jahre später explodierte die Zahl der Fahrzeuge in München auf 119.200. Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Autobahn schätzte bereits 1950, dass die Stadt künftig mit 5 Einwohnern pro Kraftfahrzeug gesättigt sein würde. Das hieß, bei 1 Million Einwohnern 200.000 zugelassene Kraftfahrzeuge. Diese Zahl haben wir heute bei weitem übertroffen. Der Bau des Altstadtrings in den 1960er Jahren hatte weitreichende Folgen. Der Karlsplatz war und ist bis heute ein Zentrum des Münchner Verkehrsgeschehens. In den 50er Jahren sogar einer der verkehrsreichsten Plätze Europas. Der Bau der S-Bahn-Strecke 1968 sowie des Bahnhofs am Karlsplatz Stachus diente dazu, die Fußgängerzonen zwischen Marienplatz und Hauptbahnhof zu verbinden und gleichzeitig die Verkehrssituation zu entlasten. Als die Verbindung über die Neuhauser- und Kaufingerstraße zwischen Stachus und Marienplatz für den Verkehr freigegeben war, durchquerten bis zu 75.000 Kraftfahrzeuge und 1.400 Straßenbahnen täglich diese Achse. Fußgängerinnen und Fußgänger mussten sich derweil mit schmalen Gehwegen begnügen, bis 1966 der Stadtrat beschloss, sich mit der Verbindung zu einer Fußgängerzone zu befassen. Der ehemalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel eröffnete am 31. Juni 1972 die Fußgängerzone mit den Worten: München hat die richtige Rangordnung der Nutzungen wiederhergestellt und die Menschlichkeit und Urbanität, die in Blechschlangen, Motorenlärm und Abgaswolken zu ersticken drohten, in das Herz der Stadt zurückgeholt. Für den Stachus wurden allerdings lediglich Rasenstreifen auf dem Tramschienennetz und vereinzelte Bäume in Trögen gegenüber vom Karlstor eingeplant. Der Lehnbachplatz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg neu gestaltet. Hierbei die Grünanlagen auf ein kleines Rasenstück mit geringerem Baumbestand reduziert. Die Eschenanlagen am Maximiliansplatz wurden ab 1910 ebenfalls verkleinert und 1959 erneut dem Verkehrsausbau angepasst. Architekt und Denkmalpfleger Erwin Schleich fand für Münchens Städtebau der 60er Jahre den treffenden Titel »Die zweite Zerstörung Münchens«, die weder Verschönerung oder Bereicherung für die Stadt darstellte, sondern sich einem autogerechten Verkehrswandel unterzog. In vielen Städten machen Straßen und Parkplätze ca. 60% unbebauter Fläche aus. Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden auf einer Parkfläche und diese werden oft nur für geringere Distanzen als 5 Kilometer verwendet. Der Verkehrssektor beeinflusst alle Lebensräume von Menschen und Umwelt. 2019 wurden fast die gleichen Mengen an CO2-Emissionen wie 1990 ausgestoßen, wodurch der Verkehrssektor beim Klimaschutz weit hinterherhinkt. Um die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, müsste die Mobilität bis 2035 vollkommen klimaneutral sein. 60% der CO2-Emissionen des Verkehrs werden von Pkw und weitere 35% durch Lkw sowie andere Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr verursacht. Neben den CO2-Emissionen werden im Verkehr unterschiedlichste Schadstoffe freigesetzt, wie Feinstaub der Diesel- und Benzinmotoren. Ausgestoßene Stickstoffoxide schädigen Menschen wie Pflanzen und tragen zur Versauerung der Böden bei. Lärm ist ebenfalls eine negative Folge des Verkehrs, besonders in Städten. 2,3 Millionen Menschen sind ganztägig einem Pegel von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Dieser Pegel ist über dem Grenzwert für dauerhafte Belastung, daher auf Dauer schädlich für uns Menschen. Laut Europäischer Umweltagentur sind rund 12.000 vorzeitige Todesfälle auf Lärm und 3% aller Herzinfarkte in Deutschland auf Straßenlärm zurückzuführen. Die größte Gefahr für Menschen sind jedoch Verkehrsunfälle. Hierbei starben 2019 in Deutschland mehr als 3.000 Menschen und 384.000 Menschen wurden verletzt. 2022 wurden allein im Stadtgebiet München 15 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Davon 10 Radfahrer und Fußgänger. Auch am Stachus ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Eine Fahrradfahrerin wurde von einem Lkw erfasst und überfahren. 80% der Verkehrsunfälle verursachen Autofahrer. Besonders Fußgänger und Fahrradfahrer sind stark betroffen. Statt Verkehrsflächen für Autos sollen Orte für Menschen in Form von Parks und Grünflächen entstehen. Mit dem Ausbau des ÖPNV soll der private motorisierte Individualverkehr nicht mehr notwendig sein und Mobilität sozial gerecht und barrierefrei angeboten werden. Zusätzliche Fahrradwege und Elektroladestationen sollen die Mobilität klimaneutraler und schadstoffärmer gestalten. Seit über 100 Jahren fahren die Münchner Trambahnen rein elektrisch. 4 neue Trambahnstrecken werden zurzeit gebaut. Zusätzlich sind 8 neue in Planung. Am 19. Oktober 1971 wurde die erste U-Bahn-Linie in München eingeweiht. Heute sind in München ca. 100 Streckenkilometer mit rund 100 U-Bahnhöfen versehen. Planungen für die Zukunft sind die Verlängerung der U5 bis Pasing sowie die U4 Richtung Nordosten. Ebenso wird derzeit die Entstehung einer 10,5 Kilometer langen neuen Linie der U9 geplant. Zur kurzfristigen Steigerung der Kapazitäten sind allerdings Trambahnen und insbesondere Busse am besten geeignet. Der Ausbau von U- und S-Bahnen ist langwierig und teuer. Daher setzt der Bund Naturschutz vorrangig auf den Ausbau des Trambahnnetzes in Kombination mit den bestehenden U-Bahnen sowie einen S-Bahn-Südring zur Entlastung der S-Bahn-Stammstrecke. Bis 2025 soll auf dem Altstadtring ein durchgehender Radweg entstehen, der die Altstadt umschließt. Ein Bürgerbegehren wurde vom Stadtrat 2019 übernommen. Man wollte nicht nur den Fahrradverkehr in die Innenstadt verstärken, sondern den Altstadtradelring auch als Drehscheibe für geplante Radschnellwege ins Umland nutzen. Zur Verbesserung der Sicherheit des generellen Fahrrad- und Fußverkehrs wurden 50 unfallträchtige Knotenpunkte ermittelt. Sie sollen überprüft und kategorisch entschärft werden. Vom Max-Monument zum Lehnbachplatz. In Zukunft könnte sich zusätzlich zu dem Radwegering ein grünes Band zwischen Sendlinger Torplatz, Stachus, Lehnbachplatz und dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus spannen. Wo heute der westliche Altstadtring als Stadtautobahn eine riesige Wunde mitten durch das Herz der Stadt schneidet, wäre Platz für Bäume, Wiesen, Parkbänke statt Parkplätze, Aufenthaltsqualität statt Autolärm und kühlender Schatten statt Hitzekollaps. Der Park würde bestehende Grünanlagen verbinden und zu einem klimatologisch wirksamen Ganzen zusammenfügen. Trambahn, Radverkehr und Fußgänger würden gleichzeitig mehr Platz bekommen. Selbst alle bestehenden Straßenanbindungen könnte man erhalten. Kaum zu glauben. Doch das entspricht der Wahrheit. Bittere Wahrheit ist leider, dass zurzeit dieser Platz hauptsächlich für den Autoverkehr bereitgehalten wird, das heißt für Fahrspuren und oberirdische Parkplätze. Historisch war dieser Streckenverlauf Bestandteil eines Grünnetzes mit geringem Verkehrsanteil. Damit die Verkehrswende gelingt und der Klimawandel wirksam bekämpft wird, entwickelte der Bund Naturschutz seine eigene Projektvision, den Munich Central Park. Diese Vision basiert auf dem historischen Grün und Verkehr im Wandel. Die Vision umfasst einen neuen, etwa 5,5 Hektar großen Park in der Münchner Innenstadt. Nach Plänen des BN soll auf der Achse des westlichen Altstadtrings, vom Sendlinger Tor bis zur Brienner Straße, eine vollständig durchgängige Parkanlage entstehen. Der Park schafft nicht nur Aufenthaltsqualität vor Ort, sondern hilft zukünftig, enorme Hitzewellen durch den Klimawandel abzusenken. Ausgehend von der momentanen Entwicklung können bei globalen Temperaturanstiegen die Spitzentemperaturen in Münchens Innenstadt teils über 8 Grad Celsius ansteigen. Das bedeutet Mittagstemperaturen bis zu 45 Grad Celsius, besonders an sonnenbeschienenen Plätzen wie dem Karlsplatz Stachus. Mit diesen Graden stellen sich gesundheitliche Gefahren für Kinder, ältere Menschen, Arbeitnehmerinnen und Nehmer, auch für Tiere außerhalb von Gebäuden ein. Der Munich Central Park soll einen Beitrag zum Klimawandel leisten, die Gesundheit der Menschen schützen und den Verkehrswandel vorantreiben. Seit der Corona-Pandemie ist der Bedarf an öffentlichem Freiraum und Grünplätzen gestiegen. Ein geplanter Parkring vom Sendlinger Tor bis über den Lehnbachplatz hinaus würde sämtlichen Ansprüchen genügen. Bereits 2021 begann die BN-Kreisgruppe mit ersten Überlegungen zum Projekt Munich Central Park. Man engagierte den Hamburger Künstler und Verkehrswendeaktivisten Jan Kamenski. Er entwarf in seinem Video eine bunte Vision des Innenstadtparks. Die Vision wurde durch Landschaftsplaner überprüft und ein erster Grundriss zur Aufteilung des Raumes vorgenommen. Schnell zeigte sich, dass zur Realisierung eines großen Parks auf dem westlichen Altstadtring ausreichend Platz ist. Fußgänger, Radler und der ÖPNV bekommen mehr Platz als heute. Lediglich der Autoverkehr muss abgeben. Der weitsichtige Karl Valentin? Über kurz oder lang kann das nicht mehr so weitergehen. Außer es dauert noch länger. Dann kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit. Und Zeit wär's, dass es bald anders wird. Das passt sehr gut zu den bereits beschlossenen Zielen der Stadt München. Mit dem Vorschlag eines Munich Central Parks erfüllt der Bund Naturschutz die städtischen Beschlüsse zur Anpassung an den Klimawandel. Durch Unterstützung der Münchner Firma Fairfleet erfolgte die Visualisierung aus der Vogelperspektive, die wir Ihnen nun über Tablets vorstellen möchten. Viel Freude damit!